Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründen und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gerne nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. PKS wurde veröffentlicht, die polizeiliche Kriminalstatistik. Und es ist jetzt das dritte Mal, dass wir eine Folge machen zum Anlass der aktuellen PKS. Es ist ja immer eine Statistik, die sehr stark in den Medien ist. Wir haben auch schon Folgen dazu gemacht, was man alles beachten muss, ganz allgemein, um sie zu interpretieren. Darum soll es heute nicht gehen, sondern wir wollen, so wie in den letzten Jahren auch, eine Folge dazu machen, was haben wir wahrgenommen, was sind so die Hauptbefunde in der PKS, wie war die Bundespressekonferenz, wie nehmen wir die Debatten wahr. Also es ist eine Folge, die auch ein bisschen freier ist und wo wir uns vor allem darüber austauschen. Und man muss auch dazu sagen, wir haben noch nicht drüber geredet. Wir haben heute Abend, am Montag treffen wir uns, reden wir zum ersten Mal darüber. Und an diesem Tag ist natürlich schon einiges passiert an Presseberichterstattung und natürlich auch die Bundespressekonferenz als solches.
Wobei wir es eigentlich fast schon dabei belassen könnten, weil es ist ja keine dramatische PKS. Anders als in den letzten Jahren können wir sagen, okay, es gibt insgesamt einen Rückgang bei der Kriminalität. Der ist zwar leicht, sie ist um 5,6% gesunken. Das hat auch ein bisschen was mit Cannabis zu tun. Wenn man das aber rausrechnet, bleiben trotzdem noch 4% Rückgang. Also das ist eigentlich alles okay. Und in den letzten Jahren war der Punkt, der uns viel beschäftigt hat, zu dem viele mediale Debatten geführt waren, der Punkt Gewalt, der Anstieg, gerade in bestimmten Gruppen, gerade bei Jugendlichen. Und hier können wir jetzt auch einen erfreulichen Punkt vermelden, nämlich auch die Gewalt geht zurück, etwas weniger, aber auch die geht zurück um minus 2,3%.
Man muss auch sagen, dass wir so einen leichten Rückgang der Gewalt haben, passt eigentlich auch ins kriminologische Bild. Weil wir, wenn wir über einen langen Zeitraum uns die Entwicklung anschauen, so seit 2007, eigentlich sowieso einen Rückgang von Gewalt haben. Und dann gibt es immer mal so Schwankungen. Aber dieser starke Anstieg von Gewalt, der war erst in den Nach-Corona-Jahren. Und den konnten wir auch immer nicht so richtig erklären und haben immer gesagt, man muss mal abwarten, ob das jetzt wirklich so ein Trend ist. Ein Trend sind ja nicht nur 2 Jahre, sondern eine längere Entwicklung. Oder ob das bald auch stagniert oder wieder zurückgeht, gerade auch bei der Jugendgewalt. Also es war alles sehr erklärungsbedürftig. Und insofern passt jetzt dieser leichte Rückgang, wo wir ja auch noch nicht wissen, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Aber der passt erstmal so in den allgemeinen kriminologischen Befund oder in die größeren Sinne Entwicklung von Gewalt in Deutschland.
Und es gab auch einen Rückgang bei Tatverdächtigen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Auch das minus 2,7%. Anders als in den letzten Jahren und entsprechend auch nicht so viel debattiert bisher. Bei Zugewanderten ist die Zahl sogar noch deutlicher gesunken. Also da ist sie sogar richtig deutlich gesunken um 9,2%. Und es gab, wenn wir gleich die Pressekonferenz diskutieren, können wir darauf vielleicht auch nochmal eingehen, trotzdem auch ein Hinweis darauf, dass die Tatverdächtigenbelastungszahl, also der Anteil der Menschen, die einer gewissen Gruppe angehören, auf 100.000 gerechnet. Die Tatverdächtigenbelastungszahl bei Menschen aus Syrien und Afghanistan ist deutlich höher als bei Menschen mit deutschem Pass. Wobei ich muss richtig sagen, bei Menschen mit syrischem oder afghanischem Pass als bei Menschen mit deutschem Pass. Und auch die Jugendgewalt, über die wir in den letzten Jahren viel gesprochen haben, ist deutlich zurückgegangen um 7,4%. Aber wir sehen bei Kindern einen leichten Anstieg. Und das ist doch etwas, wo man weiter hingucken muss. Also da ist die Zahl um 3,3% gestiegen. Und das ist jetzt wieder so eine Frage. Also ist das jetzt wieder ein Trend? Ist das ein Ausreißer? Wir müssen gucken. Aber dass bei Kindern es nicht zurückgeht, ist zunächst mal was, was auffällig ist und was wir sicher in der Kriminologie auch weiter beobachten werden.
Einen Anstieg gab es bei Morden, der auch so genannt wurde in der Pressemeldung. Allerdings muss man hier beachten, dass 79 Fälle davon ein Serientäter war, ein Palliativmediziner in Berlin. Wir haben sowas schon öfter mal so als Beispiel genommen, gerade in so einem Bereich, wo es nicht viele Fallzahlen gibt, was bei Mord und Totschlag Gott sei Dank so der Fall ist. Da können dann mal solche Serientaten schon ganz schön was ausmachen, so wenn man sich dann nur anguckt, wie von einem Jahr zum anderen es sich verändert hat. diese 79 Morde, die da höchstwahrscheinlich dieser Palliativmediziner aus Berlin gemacht hat, die verteilen sich auf viele, viele Jahre. Das ist halt sehr spät dann entdeckt worden oder dafür wurde er dann sehr spät verdächtigt. Und wenn man die jetzt mal außer Acht lässt, dann sind das normale Schwankungen in den letzten Jahrzehnten bei Mord und Totschlag. Also das ist ja eh relativ niedrig, die Zahl in Deutschland und hat eigentlich auch keine größeren Zu- oder Abnahmen.
Und da sehen wir schon wieder so einen Fallstrick bei der Interpretation der polizeilichen Kriminalstatistik. Die Fälle werden erfasst zum Zeitpunkt, in dem die Ermittlungen beendet sind. Also die 79 Fälle wurden alle im Jahr 25 abgegeben an die Staatsanwaltschaft und entsprechend sind sie da alle erfasst. Es geht also nicht darum, wann der Tod tatsächlich eingetreten ist, sondern es geht darum, wann die Ermittlungen von der Polizei abgeschlossen waren.
Seit kurzem erfasst die PKS auch Taten im Ausland. PKS Ausland, das hört sich erstmal so ein bisschen komisch an. Damit sind natürlich nicht alle Straftaten, die im Ausland begangen werden, gemeint, sondern nur in Bezug auf Betrug und Cybercrime. Und zwar insofern die betroffene Person, also man könnte sagen, wo der Schaden sich dann in Deutschland abgespielt hat, was halt bei Betrugsdelikten, Cybercrime halt so eine Konstellation sein kann, dass die aus dem Ausland heraus begangen werden und davor so ein bisschen die Überlegung war, wo ist denn jetzt eigentlich der Tatort bei so Cybercrime oder Betrugsdelikten, die beispielsweise am Telefon passieren. Und das wird seit kurzem erhoben und da sieht man auch einen Anstieg, also Betrugsdelikte und Cybercrime, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der weiterhin relevant ist. Immer wieder war in den letzten Jahren auch das Thema der sogenannten Messerkriminalität im Fokus. Dazu haben wir auch mal eine gesonderte Folge gemacht. Hier sehen wir, dass es eigentlich eine ähnliche Entwicklung gibt wie mit Gewaltkriminalität insgesamt. Das war auch etwas, worauf wir hingewiesen haben, als wir uns mal näher diesem Phänomen Messerkriminalität gewidmet haben, dass sie eigentlich ein Teil der Gewaltkriminalität sind und eigentlich die ähnlichen Ursachen haben. Im PKS-Jahr 2025 werden fast 30.000 Messerangriffe verzeichnet. Ungefähr die Hälfte davon sind Angriffe im Zusammenhang mit Gewalt, die anderen vor allem Bedrohungsdelikte. Man sieht hier, wenn man sich auf diese Messerangriffe mit Gewalt bezieht, einen Rückgang von -6%. Das passt ganz gut zum generellen Gewaltrückgang und ist sicherlich auch so zu erklären. Insgesamt ist es aber immer noch ein kleiner Teil der Gewaltdelikte insgesamt, die mit Messer ausgeübt werden. Also ungefähr 7% aller Gewaltdelikte, die in der PKS verzeichnet werden, sind mit einem Tatmittel Messer ausgeübt. Um einiges häufiger kommt das Messer zum Einsatz bei Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen. Hier sind es 40,5% der Fälle, die mit einem Messer verübt werden.
Ein Aspekt, der auch ganz deutlich wurde und heraussticht, ist der Anstieg von Sexualdelikten, also sexualisierte Gewalt in verschiedenen Formen. Hier scheint ein Aspekt mit reinzuspielen, nämlich dass viele Taten tatsächlich auch vor 2025 passiert sind, also fast die Hälfte, aber im Jahr 2025 eben angezeigt wurden, beziehungsweise die Ermittlungen der Polizei dann abgeschlossen wurden. Das kann jetzt zwei Gründe haben. Entweder die Ermittlungen waren umfangreicher, so dass es länger gedauert hat, oder eben tatsächlich im Zuge der letzten Jahre, in denen wir ja zunehmend auch kritisch über sexualisierte Gewalt berichten und wir hoffen, dass im Rahmen von MeToo-Debatte und Ähnlichem vielleicht sich Menschen, die entsprechend viktimisiert wurden, doch auch trauen, das zur Anzeige zu bringen. Wobei die Anzeigequote in Dunkelfeldberichten immer noch nicht so toll ist, aber das an anderer Stelle. Wir wissen aus der aktuellsten Umfrage zur Sicherheit und Kriminalität in Deutschland, die zum Jahr 2023 befragt hat, dass nur ungefähr 6% von sexualisierter Gewalt bzw. von Vergewaltigung tatsächlich angezeigt werden. Auch zugenommen haben Beleidigungen gegen PolitikerInnen. Ich finde auch, das überrascht nicht so sehr, wenn man so den aktuellen Diskurs sich anschaut. Es scheint ja doch auch zunehmend etwas zu sein, was ein Thema ist. Ich denke, jetzt gerade passt vielleicht nicht an diesen Wahl, der da irgendwie gestrandet ist. Und im Zuge der ganzen medialen Berichterstattung, darum gibt es ja wirklich auch Morddrohungen gegen LokalpolitikerInnen, sehr viel Beleidigungen. Also da scheint irgendwie doch, ja, es irgendwie jetzt nahezulegen, sowohl im Netz als auch außerhalb vom Netz zu beleidigen.
Ja, gerade auch LokalpolitikerInnen klagen ja darüber. Also ich glaube, die größeren auf Bundesebene sind dann vielleicht noch besser noch gewappnet oder vielleicht auch da irgendwie besser darauf vorbereitet. Aber gerade auf lokaler Ebene, wo ja viele auch viel ehrenamtlich da Politik machen, ist auf jeden Fall ein Problem, was ja auch demokratiegefährdend ist.
Es gab dann noch eine Besonderheit bei dieser Pressekonferenz und bei dieser Vermeldung der polizeilichen Kriminalstatistik. Wir haben nämlich das erste Mal es erlebt, dass gleichzeitig eine Dunkelfeldbefragung mit vorgestellt wurde. Holger Münch, der Chef des BKA, hat die Daten der SKIT-Befragung Sicherheit und Kriminalität in Deutschland mit einbezogen, hat mehrfach betont, es gibt natürlich keine Möglichkeit, das direkt zu vergleichen, aber hat eben selber, und das finde ich doch bemerkenswert, als Chef der Polizei, also oberster Chef, hat er gesagt, okay, das, was die Polizei sieht, ist eben nur ein Teil und das ist nicht die Kriminalität an sich, sondern da gibt es noch Dinge, die drunter liegen. Haben natürlich so ein bisschen gedacht, vielleicht haben die KriminologInnen, die da im BKA arbeiten, da vielleicht auch durch steter Tropfen höhlt den Stein ihren Anteil gehabt, da wirklich eben auch das kriminologische Wissen, das ja in der Welt ist, da noch stärker reinzutragen. Das wäre doch mal ein erfreulicher Effekt.
Also so würde ich das schon auch interpretieren. Ich finde jetzt erstmal ganz generell, und das hatten wir die letzten Male, glaube ich, auch immer noch mal gesagt, dass Holger Münch sowieso, ja, ich würde mal so sagen, auf dieser Bundespressekonferenz ist er ja immer dabei und ich finde, er wirkt da sowieso oft so ein bisschen wie die Stimme der Vernunft, der ein bisschen sachlicher einordnet, ein bisschen differenzierter, auch so mal so generelle Befunde mit einbezogen hat. Ich weiß noch, das letzte Jahr ging es ja sehr viel um den Kontext Migration und Kriminalität. Er ist ja kein Politiker und eigentlich wäre es so die Aufgabe der PolitikerInnen, das vielleicht ein bisschen differenzierter einzuordnen. Ich finde, das hat er immer sehr gut so gemacht. Aber diesmal war das wirklich ein Novum. Also das hat mich wirklich sehr überrascht, dass das so explizit gemacht wird und damit auch versucht wird, so ein bisschen kompletteres Kriminalitätsbild zu machen. Ich meine, so viele Befunde wurden da jetzt nicht vorgestellt, aber wenn man das mal vergleicht mit den Jahren davor, das ist auf jeden Fall ein ganz neuer Ansatz. Und ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass wir seit Jahrzehnten, also jetzt nicht nur wir beide, sondern natürlich viele andere, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Kriminalität beschäftigen, immer wieder darauf hinweisen, dass es einfach nur eingeschränkt interpretierbar ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in den Medien mehr und mehr auch erwähnt wird. Also davor, ich habe mir das heute live angeguckt, die Bundespressekonferenz beim Sender Phoenix. Und der Moderator hat davor auch schon das ein bisschen eingeordnet und schon so auf so ein paar Interpretationsprobleme der PKS hingewiesen. Also ich habe schon das Gefühl, dass da mehr und mehr so eine Sensibilität kommt und so ein Konsens, dass man das immer vorsichtig interpretieren muss.
Stimme ich dir total zu. Ich war auch sehr positiv angetan. Allerdings glaube ich, es muss noch diesen Lackmustest bestehen. Die Frage ist nämlich, jetzt sind wir natürlich bei einer sehr positiven Entwicklung, weil es zurückgeht. In dem Moment, wo wir wieder in einer Welt wären, wo Kriminalität steigt, besonders Gewaltkriminalität und auch bestimmte Gruppen, Stichwort nicht deutsche Tatverdächtige, vermehrt registriert werden, da werden sicherlich auch wieder andere mediale Player aufspringen, die das vielleicht dann noch versuchen, auch wieder entsprechend zu konterkarieren. Dann jetzt vielleicht mal zur Pressekonferenz. Dazu hätte ich nämlich doch ein bisschen zu sagen. Ich glaube nämlich, also tatsächlich, die ersten beiden Sprecher, es war ein rein männlich besetztes Panel, sogar der Moderator war ja ein Mann, also vier Männer saßen davor und das eine war Alexander Dobrindt, dann Holger Münch und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Grote.
Ja,
Und
muss auch sagen, so ist das immer besetzt, ne? Es ist immer derjenige, der Innenministerkonferenz gerade den Vorsitz hat, der Bundesinnenminister und Holger Münch. Das ist sozusagen eh immer die gesetzte Personalie.
genau, und da wir jetzt eben nicht mehr Nancy Faeser als weibliche Innenministerin haben, ist das jetzt auch wieder ein Mann. Und dann ging das so los, dass erstmal ja die beiden Politiker etwas sagen durften. Begonnen hat Alexander Dobrindt und hat erstmal angefangen mit dem Rückgang von Straftaten, hat dann rausgerechnet Cannabis und auch nochmal die Vor-Corona-Zeit mit in Anschlag gebracht. Das war ja insofern ganz gut. Und dann hat er etwas gemacht, wo ich doch sagen muss, also das war was Politisches. Dann hat er nämlich, er hat ja zwei ausgedruckte große Plakate gehabt. Das eine war einmal die Entwicklung von Kriminalität im fünf, von Gewaltkriminalität im 5-Jahres-Zeitraum. Freuen wir uns eigentlich, wenn man längere Zeiträume anschaut. Und das zweite war dann ein Schaubild, auch ausgedruckt, auf dem er gezeigt hat oder verglichen hat, die Tatverdächtigenbelastungszahl von Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, mit afghanischer Staatsangehörigkeit und mit syrischer Staatsangehörigkeit. Und da muss ich doch fragen, warum? Also es gibt ja so viele Menschen mit so vielen Staatsangehörigkeiten. Man hätte da ja alles Mögliche aussuchen können. Und es ist doch kein Zufall, dass jetzt ausgerechnet die Länder, über die wir viel sprechen, wenn es um Abschiebung geht, etc. Und dass die dann gerade ein Minister, der fürs Innenressort zuständig ist und in dessen Zuständigkeit das dann auch fällt, gerade das hervorhebt, ohne einzuordnen, ohne in dem Moment irgendwas zu sagen, woran könnte das liegen, was sind die Hintergründe, sondern dann das so stehen lässt und sagt, ja, und das ist fast 10-mal so hoch. Also das fand ich doch einen sehr politischen Moment.
Ja, und es ist ja bei solchen Balkendiagrammen ja auch immer so die Frage, wie man die Einheiten setzt. Na, also da sah der Unterschied ja sehr groß aus. Man muss auch sagen, der ist ja auch groß, aber es ist ja auch mal eine Frage der Darstellung, wie man das dann auch zeigt. Und letztendlich, ja, war die Hauptaussage, die Tatverdächtigenbelastungszahl ist bei diesen zwei Gruppen besonders hoch.
Und dann wurde das ja so aus meiner Sicht, also vielleicht habe ich auch was verpasst, aber was dann passiert ist, er hat gesagt, und hier sind jetzt politische Entscheidungen gefordert. Und dann kam er relativ schnell dazu, dass er die IP-Adressenspeicherung verlängern will und die digitalen Ermittlungsbefugnisse ausweiten. Also es wurde in dem Moment wirklich zu einer, es wurde eben zu einem politischen Moment, also wo er eigentlich Forderungen aus seinem Programm gestellt hat, aber gar nicht so stark das eigentlich rückgebunden hat an das, was jetzt hier gezeigt wird. Und hat dann auch nochmal erzählt, wie weit die beiden Gesetze sind, dass man jetzt bald 3 Monate die IP-Adressen speichern will, dass das zu den digitalen Ermittlungsbefugnissen am 29.04. im Bundeskabinett vorgesehen ist. Also das ist schon auch ein Moment, wo nochmal so die Regierung zeigen kann, ah ja, wir sind dran, wir machen was. Und dann erzählt man vielleicht auch Dinge, die jetzt gar nicht so unbedingt zu der Materie passen, sondern versucht einfach nochmal so einen Punkt zu machen. War mein Eindruck.
Ja, ich überlege auch gerade, ob das in den Jahren davor eigentlich auch so war, weil eigentlich geht es ja erstmal darum, diese Zahlen vorzustellen. Und natürlich ist das schon gar nichts Objektives, ist ja klar. Also die PKS ist ja schon ein bestimmter Fokus und letztendlich wird ja nie die ganze PKS dargestellt, weil wer mal sich die Excel-Tabellen anguckt, die auch frei zugänglich sind, viel Spaß damit. Also das ist auch ein unheimlich großer Datenfundus. Also ganz klar muss man natürlich auch Schwerpunkte setzen. Und es werden eigentlich immer diese Klassiker herausgegriffen. Also das, was man könnte auch sagen, irgendwie emotional Leute auch erreicht. Also Gewalt, Jugendliche oder Erwachsene, so diese Kernsachen, Sexualdelikte, ne? Das muss man sich ja immer bewusst machen, dass das ja nochmal ein weiterer Selektionsschritt ist. Was wird jetzt da herausgegriffen? Wir haben ja auch schon oft beklagt, dass bestimmte Kriminalitätsbereiche da einfach überhaupt nicht im Fokus sind, wie zum Beispiel Wirtschaftskriminalität, was einfach auch so einen immensen Schaden anrichtet. Haben wir jetzt ja auch schon mal verschiedene Folgen gehabt, die das auch da angeknüpft haben. Und das kann man ja nicht damit erklären, dass es irgendwie bagatellhaft ist oder so, sondern dass es irgendwie Leute vielleicht auch nicht so interessiert wie diese Themen. Also das ist natürlich immer schon so eine Selektion und insofern vielleicht auch ein bisschen politisch, was man da rausgreift. Ja, aber stimmt schon. Ich kann mich auch nicht richtig erinnern. Müsste man sich vielleicht noch mal angucken, wie sehr das auch immer wieder dann verknüpft ist mit parteipolitischen Forderungen oder so. Das stimmt. Das war hier schon sehr auffällig und es war ja auch vom Platzieren dessen auch sehr weit am Anfang. Also am Ende können ja auch Journalistinnen noch mal Fragen stellen, so dass man dann auch noch mal, das ist ja auch passiert, noch mal auf Gesetzeslage oder Gesetzesvorhaben eingeht, ist ja auch irgendwie klar. Aber hier war das schon sehr am Anfang so reingesetzt, ja.
Und dann hat Herr Grote letztlich als Innenminister auch seiner Rolle komplett entsprochen. Denn was er gemacht hat, ist, er hat erstmal natürlich gesagt, hier die Sicherheit steigt, ist ja super, freuen wir uns, dass es weiter so geht. Aber ich sehe die PKS und hat er im Prinzip das gesagt, was wir auch ja seit Jahren sagen, als Nachweis der, ich zitiere ungefähr, sehr hohen Leistungsfähigkeit der Polizeien. Und wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen. Nur durch deren enormen Einsatz ist diese positive Entwicklung möglich. Und hat dann nochmal eingeordnet aus seiner Sicht, dass die Polizei also hohe Anerkennung und Vertrauen genießt. Ist derjenige, der die Polizei und deren Aufgaben verantwortet, aber das hat, er hat sich hier quasi auch als Pressesprecher dieser Organisation hervorgetan.
Ja, ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich so dachte, naja, also ist das jetzt wirklich der Nachweis, dass Polizei so gut gearbeitet hat, weil dann hätten wir doch eigentlich mehr Zahlen quasi. Also wenn die Polizei richtig reingeklotzt hätte, dann wäre vielleicht noch mehr registriert worden. Nein, das ist natürlich nur, kann man so nicht sagen, aber ganz klar ist es natürlich nicht alleine, wie wir auch mal sagen, Aufgabe der Polizei, Kriminalität zu bekämpfen und sicherlich auch nicht die alleinige Ursache, dass durch so viel Arbeit jetzt so abschreckend quasi auf motivierte TäterInnen gewirkt hat. Ja, das stimmt. Das waren schon so politische Momente, die da noch mal rauskehren mussten.
Und dann mein dritter kritischer Punkt, dann höre ich auch auf. Ich zitiere immer noch Herr Grote, wir müssen die Frauen in unserem Land besser unterstützen und sie ermutigen. als er Sexualdelikte und Vergewaltigung eingeordnet hat. Und das hat mich jetzt wirklich extrem befremdet. Da sitzen dann also drei Männer mit Sprecherfunktion, die jetzt dieses alte Narrativ, das man ja wirklich, also das hat so einen langen Bart, so einen patriarchalen und auch immer so einen Freund-Feind-Schwarz-Weiß-Aufmalung, wo man sagt, wir müssen unsere Frauen auch schützen. Ne? Also das ist schon, er hat gesagt, die Frauen in unserem Land, das hätte man auch sagen können, unsere Frauen. Das ist wirklich schon ein so altes Narrativ. Und das macht immer auch die Frauen, bringt sie in eine Position, als wären sie die Schützenswerten, die aber auch nicht selber irgendwie eine Agency, also eine Handlungsmacht haben und selbst mitgestalten können, die vielleicht auch Teil der Welt sind, sondern es verkleinert sie und letztlich macht es aber auch nicht die Männer. Aber wenn er so eine Zweiteilung macht, hätte man ja auch sagen können, okay, wenn du jetzt wirklich Männer und Frauen siehst, dann müsstest du ja auch sagen, du bist Teil der Täterhälfte sozusagen. Aber auch darum ging es nicht. Also es ging ja nicht um eine Art von Selbstreflexion, sondern so ein bisschen als Ritter mit goldener Rüstung komme ich jetzt und rette. Und das hat mich doch wirklich befremdet.
Ja, und die Frage ist ja auch, vor wem denn eigentlich beschützen? Also ganz klar, man kann dann leicht solche Anspielungen von unser Land und die fremden Täter, das hat er jetzt nicht so explizit gesagt, könnte man da so ein bisschen raushören oder interpretieren. Aber ich finde auch, wenn man das Thema wirklich ernst nimmt, dann muss man als Mann auch sagen, wir Männer müssen uns vielleicht verändern oder drüber reden. Ganz klar ist nicht jeder Mann jetzt da Täter, aber trotzdem kann man sich das ja als Aufgabe nehmen, da auch drüber zu sprechen und zu sensibilisieren. Und ich finde das sowieso bei diesem Thema häusliche Gewalt oder Gewalt gegen Frauen in letzter Zeit wirklich bemerkenswert, dass wir ständig darüber reden, was Frauen machen sollen. Also inwiefern sie Hilfsangebote bekommen, ist ja auch alles gut und richtig. Natürlich sollen die Hilfsangebote und Unterstützung bekommen. Aber das ist auch so eine einseitige Debatte. Warum reden wir denn nicht darüber, dass Männer sich einfach mal verändern sollen? Ne? Warum sollen jetzt die Frauen die ganze Zeit sich da verändern und Hilfe suchen und dies und jenes? Sondern vielmehr auch ja, täterorientierte Arbeit beispielsweise nach vorne stellen, aber auch mal eine gesellschaftliche Debatte, die von Männern getragen wird, wie eigentlich über Frauen geredet wird, welche Witze so gemacht werden und völlig toleriert werden. Also da könnte es ja auch mal so eine Debatte geben, sozusagen so ein bisschen umgekehrt von MeToo, wo Betroffene sich irgendwie äußern, einfach mal hin dazu, wo Männer sich mal äußern, was sie alle schon mal so gehört haben und toleriert haben und ein Klima schaffen, so wie MeToo auch ein Klima ja mitgeschaffen hat, wo Betroffene sich mehr trauen zu äußern. Andersrum, dass Männer auch ein Klima schaffen könnten, dass es einfach nicht mehr alles so akzeptiert wird und akzeptabel ist. Weil wir reden ja nicht über ein paar Männer, die irgendwie voll krasse Sachen machen, sondern um wirklich etablierte Strukturen. Was ja auch nochmal deutlich wurde jetzt mit den Deepfakes und Colleen Fernandes, einfach wie verbreitet auch bestimmte pornografische Inhalte sind. Also da gibt es ja anscheinend einen Markt für. Und die Wahrscheinlichkeit, als Mann jemanden zu kennen, der sowas irgendwie konsumiert, ist relativ hoch. Also insofern fehlt mir das irgendwie, dass da auch Männer mal ein bisschen mehr ja die Sache in die Hand nehmen quasi und das auch mal als ihre Aufgabe sehen, da anders drüber zu sprechen.
Und mit dem letzten Satz, den ich jetzt hier noch sagen will, bevor wir jetzt nochmal kurz vielleicht zu den Inhalten kommen, da kam es dann tatsächlich zu einer kompletten Veränderung von Frauen, wo Frauen nochmal das andere Geschlecht waren. Er hat dann so was gesagt wie, nur eine Gesellschaft, in der sich auch Frauen sicher fühlen, ist eine sichere Gesellschaft. Ich denke so, ja, Menschen sollten sich sicher fühlen, Punkt. Und nicht Menschen mit Eigenschaften. Also das war wirklich so ein Moment, wo ich einfach da sehr viel hinterfragt habe. Und dann kam die Stimme der Vernunft, die du schon gesagt hast, nämlich Holger Münch, der sich ja wirklich sehr, sehr differenziert geäußert hat und diese Verbindung mit der Sicherheit und Kriminalität in Deutschland, Skid-Befragung, hat das wirklich ja ein ganz großes Bild von Kriminalität und von Kriminalitätsbetroffenheit gezeigt und eben auch die Dinge, die wir sonst immer so im Bereich Bagatellen lassen, auch nochmal deutlicher gemacht, wenn man da jetzt nochmal reinschauen würde. Er hat hier in dem Moment natürlich auch nochmal vor allem Gewalt und so vorgestellt. Aber es gab eben schon auch in dieser Studie, auf die jetzt zumindest verwiesen wurde, gibt es auch das, was die Kriminalität im Allgemeinen und das, was uns in unserem Alltag so bewegt, ausmacht. Und das finde ich wirklich ein sehr starkes und wichtiges Argument, zu sagen, wir wollen Licht ins Dunkelfeld bringen. Er hat es so schön formuliert von wegen, er sagt, wir suchen sonst immer nur nach dem Schlüssel gegen Kriminalität an dem Ort, wo die Lampe hinstrahlt, also die Polizei da war, aber wir müssen eigentlich ja drumherum gucken. Was ist denn da noch so los? Und das fand ich irgendwie ein sehr interessantes Bild.
Okay, ich hatte es irgendwie so verstanden, der Schlüssel liegt unter der Lampe.
Ja, genau, das war sein Vorwurf sozusagen. Er hat gesagt, wir tun so, als läge der Schlüssel unter der Lampe, aber es gibt ja drumherum noch ganz viel, was nicht
angedeutet. Ich muss da irgendwie drüber nachdenken, ich habe es so nie verstanden. Das ist jetzt Lampe, Licht, Schlüssel, okay, darunter. Ja, und er hat auch darauf hingewiesen, dass das Sicherheitsgefühl sehr hoch ist in Deutschland. Und das finde ich auch sehr gut, weil das haben wir auch erlebt in den letzten Monaten viel, dass das schon so unhinterfragt immer hingestellt wird von Medien. Aber das Sicherheitsgefühl ist doch so schlecht. Man sagen muss, na Moment, erstmal ist das Sicherheitsgefühl ziemlich gut in Deutschland. Und zwar das Sicherheitsgefühl in der eigenen Wohngegend, also da, wo man tatsächlich sich aufhält jeden Tag im Alltag, da fühlen sich die Menschen in Deutschland sehr, sehr sicher. Und es gibt aber bestimmte Orte, und darauf hat er dann ja auch hingewiesen, oder Uhrzeiten, wo Leute sich nicht so sicher fühlen. Zum Thema Angstraum haben wir ja auch schon eine Folge gemacht und sind da näher drauf eingegangen. Und das fand ich auch noch mal gut. Er weist dann auch darauf hin, dass Frauen sich vor allem unsicherer fühlen, und in der Skit-Befragung, zu der wir ja auch bald nochmal eine Folge extra machen, wird auch deutlich, dass auch Menschen mit türkischem und polnischem Migrationshintergrund sich auch unsicherer fühlen in der Öffentlichkeit. Aber ich fand es trotzdem auch gut, dass er das nochmal so erwähnt hat. Weil ich in den letzten Jahren auch immer mal wieder so erlebt habe, wenn die PKS quasi positiv ist, weil irgendwas nicht ansteigt, wir nicht mehr Gewalt haben, dass man dann irgendwas anderes nimmt, was negativ ist. Also da gab es schon mal, ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr das war, vor Corona, dass Gewaltkriminalität weiter zurückging. Dann hat man auf der Pressekonferenz das ganz stark gemacht, dass das Sicherheitsgefühl aber so schlecht ist. Man wirklich so dachte, es muss jetzt irgendeine negative Botschaft haben. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil natürlich, man kann sich immer irgendwas Negatives, nie läuft alles gut im Bereich der Kriminalität. Es gibt ja tausend verschiedene Aspekte, die man sich angucken kann. Aber
Aber
trotzdem ist es halt schade, wenn es so ein, irgendwie die Suche ist, so was ist jetzt das Problem?
nur Bad News ist Good News, wie wir ja wissen. Dann war das dann wieder so ein Beispiel davon.
Ja, aber ich finde, gerade bei Kriminalität könnten wir uns auch mal ein bisschen näher angucken oder nachverfolgen, auch öffentlich medial, warum bestimmte Sachen positiv sich entwickeln. Weil daraus können wir ja lernen. Kriminalität ist ja kein Schicksal, es ist ja keine Naturgewalt, sondern ist ja gesellschaftlich vor allem gemacht und beeinflusst. Und insofern auch die lange Zeit von 2007 bis 2015, wo Jugendgewalt über 50% zurückging, das wurde halt kaum wirklich aufgegriffen. Dabei ist das ja genau spannend, mal zu gucken, was funktioniert denn da jetzt gerade.
Ich möchte trotzdem noch einen Aspekt ansprechen, der tatsächlich doch auch ein bisschen beunruhigend ist, und zwar der Anstieg von bildlicher Darstellung von sexualisierter Gewalt an Kindern. Das wird landläufig gerne Kinderpornografie genannt. Wir halten von dem Begriff nicht viel, weil Pornografie ja immer irgendwie eine Darstellung ist von einem einvernehmlichen sexuellen Kontakt. Das kann man in diesem Begriff nun gar nicht sagen. Und da ist tatsächlich so, dass bei Jugendlichen das um 20% angestiegen ist. Und da wurde auch gesagt, dass möglicherweise mehr Dinge in Zukunft ins Dunkelfeld geraten, weil eine Meldestelle aus den USA jetzt IP-Adressen nicht mehr zuliefern darf, weil sich eine EU-Regelung verändert hat. Und da ist die Sorge, ob gegebenenfalls ja künftig Missbrauch so nicht mehr entdeckt werden kann, wie er bisher entdeckt wurde. Und das, glaube ich, weil das auch nochmal ein Aspekt ist, der mir nochmal bewusst wurde, weil auch Münch den nicht nochmal aufgegriffen hat. Doch, hat das gesagt, aber konnte aus den Dunkelfelddaten nicht viel dazu sagen. Da fiel mir wieder auf, na klar, die beginnt ja auch erst ab 16. Also das ist so eine strukturelle Unterbeleuchtung davon, was ist eigentlich mit den Kindern los. Das haben wir als Problem, das können wir auch über Befragungen kaum lösen. Also nur im Nachhinein, man kann nicht fragen, was ist denn jetzt gerade los, weil wir eben in der Regel auch die SchülerInnen befragen. Befragungen beginnen in der 5. Klasse, da sind die Kinder also vielleicht 14 bis 16, 17. Aber eben diese jungen Menschen, da kommen wir zu wenig ran und das ist wirklich ein Problem.
Und dabei handelt es sich ja teilweise auch um Material und Bildmaterial, was die Jugendlichen selbst von sich herstellen und verschicken. Das muss man auch dazu sagen, dass da auch fehlt an so einer Sensibilität dafür, was damit alles passieren kann, was so die Gefahren sind, wo das alles hinkommt. Und das heißt, ja, auch das ist dann schwierig, über Dunkelfeldbefragung rauszufinden, weil es vielleicht nicht angegeben wird oder vielleicht gar nicht so als Problem wahrgenommen wird, dass man sowas verschickt hat und ein bisschen ein Jahr später oder so steht das dann sonst wo. Ich habe auch noch mal gedacht, bei dieser ganzen Debatten immer, die wir haben mit Gewalt wird immer schlimmer. Also das war jetzt, finde ich, noch mal so ein Ding, was uns ja auch so ein bisschen umtreibt, weil die letzten Jahre es einfach immer so erklärungsbedürftig war, woher kommt diese Gewalt, und immer diese Verrohungsthese im Raum standen und wir ja das Gefühl haben, das erklärt es irgendwie nicht, weil wir sehen ja ganz viele Aspekte, die erstmal dafür sprechen, dass es besser wird mit der Gewalt. Also eine höhere Gewaltsensibilität. Wir bestrafen immer mehr. Gewaltschutzgesetz 2002, Stalking, also immer mehr auch im Bereich der psychischen Gewalt, was bestraft wird. Und wir reden ja jetzt auch darüber, sowas wie Catcalling zu bestrafen oder die Deepfakes. Also wir sind ja eigentlich eine Gesellschaft, die Gewalt ablehnt, will ich damit sagen. Gewalt nicht toleriert, auch nicht in der Erziehung und immer mehr bestraft. Und da finde ich, passt immer diese Verrohungsthese nicht. Gleichzeitig haben wir ja Auffälligkeiten gesehen. Aber diese Verrohung suggeriert ja immer so, ja, die Menschen werden einfach immer schlechter. Und das finde ich, dafür spricht eigentlich nicht so viel. Wir wollen uns das ja auch nochmal in Zukunft mal ein bisschen genauer angucken. Es fehlen ja auch so Studienlagen wirklich auch für bestimmte Bereiche wie im öffentlichen Dienst oder in der Bahn oder so, an deren wir das immer so diskutiert haben. Aber was ich nochmal ganz kurz dazu, jetzt habe ich so lange ausgeholt, sagen wollte, ist, warum brauchen wir eigentlich immer diese Suche danach, wird etwas schlimmer oder weniger? Also immer diese Entwicklung. Also müssen wir denn überhaupt sagen, Gewalt wird immer schlimmer, um dann zu sagen, wir wollen was gegen Gewalt machen? Ich finde, das muss gar nicht sein. Wir können auch sagen, okay, auf einen langen Zeitraum gesehen wird Gewalt nicht schlimmer in Deutschland, aber trotzdem haben wir ein Maß an Gewalt, was wir nicht akzeptieren wollen, wo wir etwas gegen tun wollen. Die Jugend wird nicht immer schlimmer und trotzdem wollen wir gerne die Zahlen von Jugendgewalt noch weiter runterbringen und noch mehr tun, damit Jugendliche ohne Gewalt in ihrem Alltag klarkommen. Also, ne, das kann man doch auch sagen. Wir brauchen, weil ich habe das Gefühl, das muss immer da rein in diese Argumentation, wenn wir sagen wollen, das ist nicht akzeptabel, dass man davor immer sagen muss, das wird schlimmer. Und ich finde, davon können wir uns mal lösen. Wir müssen nicht immer sagen, es wird schlimmer oder wie auch immer. Und auch wenn etwas nicht schlimmer wird, kann man trotzdem sagen, wir wollen was gegen diesen Bereich tun.
Und wir müssen vielleicht auch nochmal dahin, uns zu fragen, ob tatsächlich das Strafrecht die richtige Antwort ist. Also, dass Catcalling, sexualisierte Belästigung, sexualisierte Gewalt furchtbar ist und nicht toleriert werden sollte, ist total richtig. Nur, dass das Strafrecht irgendetwas gesellschaftlich ändert, ist leider meistens verkehrt, wenn wir uns so Langzeiteffekte anschauen. Was uns diese Pressekonferenz und diese polizeiliche Kriminalstatistik auch nochmal gesagt hat, wenn man jetzt im Nachhinein sich überlegt, was haben wir gelernt? Okay, wir wissen jetzt irgendwie, was die Polizei mitkriegt, aber die gesellschaftliche Entwicklung funktioniert nicht darüber, dass es Straftaten entdeckt und dann löst man das, weil man es bestraft und dann ist es weg, sondern das erfordert viel mehr. Das erfordert viel mehr von Präventionsideen, die positiv sind, von Bestärkung, von Menschen so aufwachsen und leben lassen, dass sie eben auch Gewalt widersprechen können und selber auch nicht zu TäterInnen werden.
Ja, gerade für diese Bereiche, ne? Das sind ja so tief verwurzelte Einstellungen, wo man wirklich auch eine Debatte braucht, die dann nicht weg sind, nur weil jemand eine Geldbuße bekommt oder so. In bestimmten Bereichen kann das ja funktionieren, also zum Beispiel zu schnell fahren. Ich glaube, da können wir unser Verhalten sehr gut anpassen, wenn das einfach richtig teuer ist. Kennt man ja auch, wenn man mal im Ausland fährt und das nochmal andere Preise sind, dass man dann vielleicht doch ein bisschen besser sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Also ich glaube, für solche Sachen, da kann man mit dem Strafrecht schon einiges an Verhaltensänderung machen.
Und da könnte man sogar überlegen, ob man sich an der Schweiz orientiert, wo es ja teurer wird, je teurer das Auto ist. Weil die Frage ist, wie kann man denn eigentlich den Geldbeutel adäquat treffen. Und jemand, der ein sehr großes Auto fährt, den schrecken jetzt wahrscheinlich die 100 Euro nicht so.
Witzig, wusste ich noch gar nicht. Ja, also für diese Bereiche schon, aber gerade sowas wie Gewalt hat einfach noch ganz andere Ursachen. Also ich möchte da gerne mal eine Debatte, die Männer anstoßen und führen, sehen. Also ich finde, der Ball liegt auch auf jeden Fall auf der Seite.
Wir können ewig weiterreden, aber unsere Zeit ist, glaube ich, so ein bisschen am Ende. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Mal ohne Zusammenfassung. Wir haben, glaube ich, für jetzt alles gesagt zur PKS und sind gespannt, was die kommenden Tage und Wochen in der Debatte so bringen.
Ja, welche Themen jetzt auch weiter verfolgt werden, weil das vielleicht noch, was ich heute gedacht habe, dadurch, dass wir jetzt nicht so eine richtige Schreckensmeldung hinter diesen Daten haben, wie in den letzten Jahren, da gab es dann immer, Jugendgewalt nimmt so mehr zu oder Migration ist ein Problem. Da gab es auch viel mehr Berichterstattung, jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Also da hatten wir beide, würde ich sagen, auch viel mehr Presseanfragen über den Tag verteilt, ne? Heute auch so ein bisschen, aber ich finde, man merkt schon, das fehlt den Medien gerade, dass es da nicht so das große Thema gibt, was jetzt skandalös auseinandergenommen werden kann. Aber trotzdem bleibt es spannend, welche Aspekte da jetzt weiter verfolgt werden. Und ja, wir hoffen, wir konnten ein paar Denkanstöße geben zu diesen Zahlen und bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.